Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußen mit Klausen. Heute hatte ich mir vorgenommen, ein schönes Thema zu verhandeln, denn ich habe die letzten Male schwere, anstrengende, auch belastende Themen gehabt und das kann nicht immer so sein. Und deshalb bin ich auf ein Thema gestoßen, das, obwohl ich selber keine Ahnung davon habe, etwas Positives bei mir auslöst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine tiefere Bedeutung hat, dem Weg heute nachgeht. Es geht um das Stricken. Viele jüngere Menschen stricken wieder. Was hat das damit auf sich? Ich habe zum Glück eine Expertin eingeladen, nämlich unsere Tochter Feline. Liebe Feline, du bist zum ersten Mal bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, lustig, aber schön. Nein, du hast mich auf dieses Thema gebracht, weil du strickst. Das löst bei mir allerlei Assoziationen aus. Das werden wir uns alles mal durchgucken, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Keine Ahnung, kulturell, politisch, religiös. Ich weiß es nicht, wo es hinführt. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Wie bist du zum Stricken gekommen? Wie alt warst du da?
Ich habe mit dem Stricken angefangen, ich glaube, vor ungefähr 3 Jahren. Da war ich 22. Bevor ich Stricken gelernt habe, habe ich gehäkelt. Das habe ich irgendwann während Corona angefangen. Aus einer Corona-Langeweile. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass ich gestrickte Sachen eigentlich viel schöner finde und habe mich dann ans Stricken gewagt. Und seitdem bin ich auch nur noch am Stricken und häkel gar nicht mehr.
Und das ist tatsächlich eben Corona, hat mit Corona angefangen. Lässt sich vielleicht vergleichen mit anderen Rückwendungen ins Analoge. Also es gibt viele Leute, die jetzt mehr backen, kochen, Langspielplatten zwar nicht machen, aber sammeln und hören. Merkst du was davon, dass es sozusagen jetzt nicht nur bei dir was auslöst, sondern auch jetzt in deiner Altersgruppe, bei den Menschen, mit denen du zu tun hast?
Ja, also ich glaube oder ich kann mir gut vorstellen, dass Stricken auch so beliebt geworden ist oder auch beliebter wird, weil es halt irgendwie wieder was ist, was man mit den Händen macht, wo man was selber kreiert, es ist aber auch irgendwie relativ meditativ, weil man irgendwie immer eine wiederholende Abfolge die ganze Zeit hintereinander macht, natürlich irgendwie beide Hände beschäftigt sind und dadurch halt auch, es halt irgendwie einen auch vom Handy weghält zum Beispiel und trotzdem irgendwie eine angenehme Beschäftigung ist, die auch irgendwie entschleunigt und man aber trotzdem eigentlich meistens überall und nebenbei machen kann. Und ich finde es auch irgendwie so ein relativ niederschwelliges Hobby, wenn man sozusagen irgendwie einmal erlernt hat, ist es so, fällt es mir relativ leicht, schnell zu meinen Stricknadeln zu greifen. Vielleicht einfacher, als es ist, irgendwie dann abends noch ein Buch zu lesen oder so, weil es halt auch so durch diese monotone Muskelerinnerung irgendwie relativ leicht dann von der Hand geht. Und genau, also ich sehe das auf jeden Fall auch, dass das, glaube ich, viel damit zu tun hat, so dieses wieder der Bedarf nach analogen Hobbys und genau, auch diesem Kreieren.
Ja, du sprichst ja gleich eine ganze Reihe von Themen an. Das mit Corona können wir gleich schon wieder zur Seite tun. Das haben wir ja auch hinter uns. Interessanter finde ich deshalb den Vergleich mit Handy. Das erlebe ich ja bei mir selbst und natürlich bei jüngeren Menschen noch viel mehr. So eine ständige Aufmerksamkeitsaufsaugung. Ja. Man hat da was zu tun. Es geht, der Kopf wird angesprochen, die Sinne und zugleich die Hände. Und man hat immer den Eindruck, man muss irgendwas Neues machen. Mhm. Und genau da ist das gute alte Stricken genau das Gegenmodell. Mhm. Nichts Neues machen, sondern immer wieder dasselbe. Eigentlich ja langweilig vielleicht. Und zugleich nimmt es den Stress weg, die Neugier, dass ständig was Neues passieren muss. Und auch sozusagen diese, vielleicht noch ein Aspekt dazu, es ist ja ein anderes sinnliches Gefühl als am Handy. Also wir leben ja mit dem Handynutzung so eine Einschränkung unserer Sinne, auch des Tastsinns. Du hast es ja mit auch schönen Materialien zu tun, schöner Wolle und schöner Farbe.
Ja, genau. Und ich finde halt dadurch auch irgendwie im Vergleich halt vor allen Dingen irgendwie zum Handy, wo man auch ja die ganze Zeit schnell neuen Reizen ausgesetzt ist, schnell irgendwie Dopamin ausgeschüttet wird, ist Stricken zu etwas, was auch, wo auch der Prozess ja total das ist, was, warum ich so gerne mache, weil es mir irgendwie Freude bereitet. Aber natürlich hat man dann ja auch irgendwann ein Strickstück fertig. Und das ist aber dann ein langer Weg sozusagen, bis die Belohnung davon da ist, dass dann der Pulli fertig ist, weil das ist natürlich etwas, was langsam geht und lange dauert. Und ich bin auf jeden Fall auch eine Person, die auch viel immer zu tun hat und irgendwie immer auch mit dem Kopf 20 Sachen gleichzeitig irgendwie durchdenkt. Und dann ist das total schön, weil es da einfach ein langsamer Prozess ist. Und klar kann man schneller oder langsamer stricken, aber eine gewisse Langsamkeit ist halt immer da drin. Und ich finde das total schön als Entschleunigung halt in der Welt, die auch irgendwie immer schneller dreht, weil man auch so connected ist, dass man so viele Informationen irgendwie gleichzeitig aufnehmen kann und hier noch dies machen, da noch das machen, was natürlich ja auch total toll ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber da einfach so die Rückbesinnung auf so eine Tätigkeit und halt auch diese langsame, ja, Produktion eines Stückes finde ich daran total, was mir total Spaß macht, weil es irgendwie so dieses, dann auch diese zwei Sachen hat, also dass so der Prozess an sich irgendwie das ist, was einem Freude bereitet, aber halt dann auch das Resultat, aber für das man halt auch eine Zeit lang arbeiten muss sozusagen. Genau, und das Haptische ist natürlich auch total schön. Genau, wenn man, also man kann ja wirklich total tolle Wolle sich kaufen aus wirklich schönen Materialien, auch irgendwie mit Mohair oder Kaschmir, also was auch einfach sehr weich ist, oder dann sehr grobe Wolle, die auch irgendwie tolle Eigenschaften hat. Und genau, auch die Nadeln selber, ich stricke immer mit Metallnadeln, das ist auch irgendwie einfach, wie das dann so von den Nadeln gleitet, das ist auch einfach ein schönes Gefühl für die Hände. Und gleichzeitig ist man irgendwie konzentriert bei der Sache, aber ich kann auch viel meinen Kopf einfach ausschalten und einfach meine Hände übernehmen. Und das, ja, das
hält sich. Du studierst ja Medizin. Hast du mal geguckt, ob es Studien gibt, die beweisen oder nahelegen, was für gesundheitliche Vorteile das Stricken hat?
Nicht so viel, aber ich habe mal so ein bisschen was quer gelesen und es gibt auf jeden Fall die Idee, dass, weil halt alles, was man mit den Händen tut, natürlich auch irgendwie anscheinend positive Aspekte hat, auch so Erkrankungen wie Alzheimer oder so.
Für beide Gehirnhälften.
Genau, diese Verbindung von den beiden Gehirnhälften, weil man halt auch, ich glaube, es ist sozusagen, dass man Tätigkeiten mit den Händen, wo sich die Hände halt auch überkreuzen, also sozusagen linke mal nach rechts, die rechte mal nach links, und das natürlich irgendwie beim Stricken auch passiert, dass man genau halt solche Bewegungen macht und genau, ja, das soll auf jeden Fall sich positiv auf die Gehirngesundheit auswirken, aber so ganz genau bin ich da, habe ich ja auch noch keine Research gemacht.
Ja, aber wichtiger ist ja auch die eigene Erfahrung, vielleicht mal ganz praktisch, was strickst du so und womit hast du angefangen und was ist die nächste Herausforderung für dich?
Also ich habe angefangen ganz klassisch mit erstmal ein Viereck gestrickt, um überhaupt die Technik zu erlernen. Dann wird einem oft gesagt, ach ja, fang mal an mit einem Schal oder so, weil ein Schal ist ja einfach sozusagen ein langes Viereck. Ich brauchte zu dem Zeitpunkt keinen Schal, deswegen habe ich einfach direkt einen Pulli gestrickt. Genau, und sonst, ich stricke ja primär Kleidungsstücke, also vor allem Pullis, Strickjacken oder auch Polunder. Dann habe ich sehr viele Sophie Scarves. Wenn man in der Strickbubble ist, dann ist das allen Leuten ein Begriff. Das ist so ein kleiner Schal, der so, keine Ahnung, 5 bis 10 Zentimeter nur breit ist und so spitz zuläuft auf beiden Enden, also mehr wie ein Halstuch. Und dieses Pattern heißt Sophie Scarf. Und das ist so ein klassisches Strickpattern. Das habe ich auch sehr viel gestrickt, weil das sehr schnell geht und man gut verschenken kann. Dann natürlich die klassische Wollsocke, die darf auch nicht fehlen. Mützen, genau. Also viel sowas. Genau, natürlich sucht man aber auch irgendwann irgendwie nach ein bisschen mehr Challenges im Stricken, weil man auch irgendwie, weil es total viele Techniken gibt, die man alle lernen kann. Da habe ich halt auch irgendwie so mit Farb, also so Muster in Sachen reingestrickt, was auch am Anfang sehr herausfordernd war. Genau, und jetzt, das die nächsten beiden Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ist, ich habe mal auf dem Flohmarkt so einen Strickheft aus den 70ern oder sowas gekauft, wo auch noch so Anmerkungen reingeschrieben waren. Und davon will ich irgendwas stricken. Also ein, ja, aber sonst stricke ich natürlich irgendwie sehr moderne Patterns. Also Strickanleitungen. Und ich möchte gerne Zopfmuster stricken lernen. Also das ist dieses, was man auch vielleicht viel mit so einem klassischen Wollstrickpulli verbinden, wenn halt so diese überkreuzten Sachen sind und so Zöpfe rein, wie reingeflochten das aussieht.
Ich habe zwei historische Assoziationen. Das eine ist, du sagst Strickmuster aus den 70er Jahren. Stricken war ja früher einfach eine Notwendigkeit. War jetzt nicht kein Hobby, sondern das hat man halt gemacht, weil die Kinder was zum Anziehen brauchten und das nicht zu kaufen war oder so billiger war. Das ist heute ja nicht mehr so. Es ist im Grunde, du zahlst für einen Pulli, den du strickst, mehr, als wenn du ihn bei sonst wo kaufen würdest. Wie stark ist für dich oder auch jetzt für deine Freundin, die das ja auch machen, ist so bewusster oder unbewusster Umgang mit heutiger Konsumkultur? Oder ist das eigentlich jetzt nicht euer Thema?
Genau, also ich habe ja auch da schon geredet, dass Stricken auf jeden Fall auch entschleunigt, aber auf der anderen Seite natürlich ist es auch irgendwie ein Hobby, wo man was auch direkt an eine Form von Konsum geknüpft ist, weil man natürlich immer Materialien braucht. Man kann es nicht ohne Material, man kann es nicht ohne Wolle, ohne Nadeln machen. Und natürlich ist es auch so, wie viele Strickpullis braucht man selber, die man dann strickt, weil es macht einem natürlich auch, selbst wenn ich auch eigentlich gar keinen Pulli vielleicht mehr bräuchte, macht mir das Stricken halt so viel Spaß, dass ich mir noch einen Pulli stricken würde. Genau, und das ist auf jeden Fall so, dass ich auch manchmal probiere, da nicht zu viel Wolle zu kaufen oder irgendwie auch bewusster die Wolle zu kaufen, wirklich mir erst zu überlegen, was möchte ich stricken und nicht einfach irgendwelche schöne Wolle kaufen, weil sie gerade schön ist, weil man da natürlich dann auch total schnell in so ein sehr konsumvolles Hobby irgendwie reinfallen kann. Was ich jetzt auch immer wieder mehr gesehen habe, dass Leute alte Wollpullis zum Beispiel aus Secondhand-Läden halt genommen haben, weil gibt es ja auch zuhauf. Und die kann man ja auch wieder auftrennen und aufribbeln und dann die Wolle sozusagen wieder recyceln. Das habe ich auch mit einem alten Schal, den ich hatte, den ich nicht mehr getragen habe, gemacht und stricke daraus jetzt ein Oberteil. Genau, aber ich glaube, weil Stricken auch so das Framing als Hobby hat, dass es so genau so entschleunigend ist, irgendwie so langsamer Konsum gegen Fast Fashion, vergisst man schnell, dass natürlich auch irgendwie dieser ganze Konsum von Wolle natürlich auch in ein ähnliches Muster zumindest fallen kann. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie auch auf Social Media, es gibt total viele so Leute, die so Strick-Content machen, auch auf Instagram, wo man dann auch irgendwie sieht, okay, die Leute stricken, keine Ahnung, im Monat zwei Pullis. Das ist halt auch total viel und so viel muss man auch nicht stricken. Dann kommt man auch wieder in so ja, eine konsumelle Art von Stricken rein.
Ja, na gut, genau. Es ist ja halt nicht so, dass man jetzt immer gegen Konsum sein müsste. Es geht ja um die Art des Konsums. Ja. Und wenn der Konsum nicht schnell ist, sondern langsam, wenn er auf Qualität achtet und nicht ein Quatsch ist. Und wenn er in diesem Fall ja dazu führt, dass man selber etwas macht und häufig genug, ich bin selber davon betroffen, dann es geschenkt wird. Ich habe eine schöne Mütze von dir bekommen. Also dass dieses Schenken gehört ja zum Teil auch dazu.
Ja.
Oder Freunde und Freunde fragen dich, kannst du mir was stricken? Und dann würdest du das tun. Das ist ja nochmal eine andere Art der Interaktion, wo man nur etwas für sich selber macht. Weil wenn du dauernd strickst, so viele Wolle-Sachen
kann man nicht haben.
Kann man gar nicht tragen.
Genau, ja, das stimmt.
Eine andere historische Assoziation, die ich habe, ist, gibt ja immer Wellen und haben schon Generationen vor dir gestrickt. Zum Beispiel in meiner Studienzeit hat ein Teil meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen, muss ich sagen, hat das war so 80er Jahre, Mitte 80er Jahre, die haben in der Vorlesung gestrickt. Und das war richtig ein Konfliktthema in der Uni, weil ältere Professoren darin eine Missachtung ihrer Lehrtätigkeit sahen. Oder sagen, ja, das war dann so, ist das hier eine Hausfrauenbude? Solche Töne kamen. Dann beschwerten sie sich über den Krach, der durch das Stricken ausgelöst wird. Und Dann gab es aber auch so demonstratives Stricken. Also wenn es dann ein Konflikt ist, dann fangen natürlich noch mehr damit an. Mhm. Gibt es das bei euch eigentlich auch in der Uni Stricken?
Mhm.
Und gibt es da Stress oder nicht?
Also ich habe einige Kommilitonen, die auch stricken. Und ich war auf jeden Fall auch eine Person, die regelmäßig in Seminaren oder so gestrickt hat. Und also es fällt schon auf, logischerweise, vor allem im Seminar, wenn man nur so 20 Leute oder sowas ist. Aber ich habe nie irgendwie negative Kommentare auch von Dozierenden oder so bekommen. Die waren, wenn irgendwie eher belustigt oder haben dem gar nicht so viel Achtung gegeben. Genau, aber ich meine, ich habe auch noch angefangen, während Covid zu studieren. Da war das natürlich komplett egal, was man parallel zu den Uni-Veranstaltungen gemacht haben, weil die sind ja im Laptop stattgefunden. Und ich glaube, bei den Vorlesungen waren die Dozierenden jetzt, als es dann langsam wieder in Präsenz stattgefunden hat, einfach froh, dass Leute wieder die Vorlesungen besucht haben.
Und nicht am Handy gedaddelt haben während der Seminar.
Genau, deswegen würde ich eher das sagen. Also das ist ja, glaube ich, oft die Alternative, dass halt auch irgendwie alle hinter ihren Laptop sitzen, um halt Notizen zu machen und mitzuschreiben. Aber da ist dann, glaube ich, Stricken fast schon wieder was Interaktiveres oder sozusagen, genau, weil man ja halt eben dann nicht am Laptop zum Beispiel parallel was macht oder am Handy ist.
Kannst du denn genau gut zuhören? Also ja, wenn du strickst und dann einerseits schaltest du ja dann auch auf und machst das so. Aber wenn jetzt jemand etwas Vernünftiges vorträgt, kannst du trotzdem gut hören.
Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, in welchem Teil des vom Stricken man gerade ist. Also weil oft muss man beim Stricken auch irgendwie zählen. Da kann man dann jetzt irgendwie nicht so gut nicht zuhören, wenn man gerade bis 280 Maschen zählen muss. Das geht dann nicht so gut. Oder wenn man irgendwelche Muster strickt und irgendwie oder gerade an der Stelle bei einem Strickstück ist, wo man vielleicht eine Technik gerade neu lernen muss, die man davor noch nicht kannte. Das sind dann eher Sachen, die ich auch nicht parallel zu was mache, sondern halt irgendwie dann zu Hause konzentriert dabei bin. Aber genau, wenn es irgendwie gerade nur darum geht, irgendwie rund zu stricken und einfach sozusagen was runterzuarbeiten, da kann ich dann extrem gut dabei zuhören. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es fast noch besser geht, weil ich halt irgendwie, meine Hände sind beschäftigt. Man hat was, genau, man macht irgendwie was damit, da kommen irgendwie Reize und dann kann ich irgendwie oft auch besser zuhören. Aber genau, wenn man gerade an Punkten ist, wo es man mehr nachdenken muss beim Strickschuh, wo man da sich konzentrieren muss, dann kann man nicht so gut zuhören. Aber das muss dann taktisch geplant werden.
Ja, dann muss man sich die richtige Strickaufgabe für die richtige Gelegenheit mitnehmen.
Ja.
Jetzt finde ich nochmal so eine, was mich noch interessiert, ist dieses Gemeinschaftliche und das im guten Sinne Einsame daran.
Mhm.
Also was ich jetzt nicht so wusste, aber das kannst du mir noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Stricken hat ja irgendwie auch immer was mit Gemeinschaft zu tun. Mhm. Jedenfalls kann man es gemeinschaftlich tun. Es gibt Kreise von Freundinnen und Freunde, die das zusammen machen. Mehr Freundinnen wahrscheinlich, schätze ich mal. Erzähl doch mal, was heißt es, gemeinschaftlich zu stricken?
Mhm. Genau, also bei mir stricken tatsächlich extrem viele Freundinnen oder auch so im Bekanntenkreis. Und wir haben auch einen kleinen Strickclub.
Wie oft trefft ihr euch?
Unregelmäßig, aber ich würde sagen, so einmal im Monat, zweimal im Monat, je nachdem. Wir haben eine Gruppe zusammen und dann genau, wird immer so, probieren wir es regelmäßig zu machen. Meistens treffen wir uns bei wem zu Hause oder auch mal in einem Café. Und das ist dann total schön. Und da ist auch so, kennen wir uns nicht alle mega gut untereinander, weil immer wer irgendwie Neues mitbringt und sowas. Und das ist aber total schön, weil genau, man erstmal sich halt austauschen kann über das Stricken. Man kann, also wir haben auch irgendwie oft Leute, die dann damit anfangen und dann nachfragen und dann kann man sich irgendwie gemeinsam helfen. Aber dann ist halt einfach auch eine total schöne Art, dass man macht irgendwie, alle machen das Gleiche. Natürlich jeder so für sich an seinem eigenen Projekt. Aber es ist trotzdem irgendwie total schön kollektiv. Und dann wird natürlich auch irgendwie die ganze Zeit gequatscht. Und es ist auch immer irgendwie so, man ist in einer
Derselben Stimmung ist man dann doch durch
genau,
das Trinken.
Genau, oft ist es halt irgendwie jetzt vor allem im Winter eh sehr gemütlich mit Tee und irgendwie Keksen oder so. Und dann ist es halt auch total schön, weil man, auch wenn man in einer größeren Gruppe ist, selber gar nicht, manchmal gar nicht die ganze Zeit aktiv an dem Gespräch beteiligt sein muss, sondern einfach irgendwie wie ein Podcast sozusagen daneben sitzt und strickt und so zuhört, was da jetzt gerade die neben einem so erzählen und was da so berichtet wird.
Und sich nicht doof fühlt, wie wenn sonst, wenn du nicht stricken würdest, deswegen jetzt müsste ich ja wieder was
genau,
sagen.
Genau, und es ist irgendwie trotzdem, und man hat irgendwie einen, ja, wie sozusagen so einen Grund, wofür man sich trifft und man ist nicht so, ja, sitzt einfach nur so rum und quatscht, was natürlich auch schön ist, aber es ist irgendwie so was Gemeinschaftliches und halt genau sonst ein Hobby, was halt auch, was man ja sonst auch total gut einfach alleine machen kann. Aber das, ja, finde ich total schön, das so gemeinschaftlich zu machen. Und das ist, macht total viel Spaß, auch dann so zusammen zu kreieren und zu gucken, was die anderen so machen und sich darüber auszutauschen und halt, keine Ahnung, dabei irgendwelche Lebenskrisen auszudiskutieren und sich von verschiedenen Leuten die Meinungen einzuholen. Und genau, ich finde das total toll und total die schöne kollektive Erfahrung. Auch so allgemein finde ich das in Freundschaften total schön, Dinge zusammen zu erleben und nicht nur irgendwie Kaffee trinken zu gehen oder so, sondern
was
zusammen zu machen und zusammen Hobbys nachzugehen und das halt irgendwie gemeinsam zu erfahren, ja.
Das Gegengewicht, ich habe, oder sozusagen der Gegenpol dazu, ich habe vor ein paar Jahren mit einem Kollegen ein Buch geschrieben über Einsamkeit. Mhm. Und da sind wir auch nachgegangen, 9 Hobbys, die so in der Moderne entstanden sind. Mhm. Wo Menschen sich bewusst Hobbys ausgesucht haben, so im 19. Jahrhundert fing das an, wo sie endlich mal alleine sind. Also die Männer gingen angeln, das fanden die Frauen ganz gut. Die Frauen fingen an zu sticken. Man fing an, Kartenspiele nur mit sich selber zu spielen. Und da gehört vielleicht Stricken auch dazu, also dass man einerseits eine Möglichkeit hat, sich mit anderen zu verbinden und was gemeinsam zu machen und sich auszutauschen. Und andererseits aber auch einfach so für sich zu sein, ohne groß was zu machen, aber dadurch, dass man strickt, diese Zeit für sich alleine füllt, allein ist, ohne sich einsam zu fühlen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, voll. Ich habe auch eigentlich meistens immer im Rucksack oder in meiner Tasche was zum Stricken dabei, dass man als auch irgendwie, wenn man in der Bahn sitzt oder auf irgendwen wartet oder allein im Café sitzt, auch einfach was zu stricken hat. Und das ist, genau, es, ja, ich kann es voll nachvollziehen, das Gefühl, dass man dann da so trotzdem irgendwie eine erfüllende Zeit hat und ohne sich groß was überlegen zu müssen, weil es ja irgendwie auch so was Kontinuierliches ist. Genau, bei Stricken kann man ja aber auch sozusagen so sehen, dass so diese Handarbeitskreise vor allen Dingen halt bei Frauen ja auch total, auch historisch ja total wichtiger Raum waren, wo man sich halt irgendwie unter Frauen auch gut austauschen konnte, nicht nur über Stricken, sondern über alle möglichen auch politischen Belange. Und da ist natürlich auch da diese, ich sag mal sozusagen Frauenhandarbeitskreise auch total eine wichtige gesellschaftliche Ressource waren oder auch immer noch sind, sozusagen so einen Austauschraum zu haben.
Ja, und das ist auch, also das ist, finde ich, sehr total interessant. Ich bin dem mal nachgegangen an einem Beispiel. Harriet Powers, eine ehemalige afroamerikanische Sklavin, die eine der größten Kiltkünstler, eine großartige religiöse christliche Kiltkünstlerin geworden ist. Und das Kilten ist ja nochmal nochmal was anderes als Stricken. Aber auch dort durch gemeinschaftliche Textilarbeit, einerseits Frauen sich verbündet haben, verbunden und verbündet haben und dann war das eben auch eine Form von, genau, auch Solidarität, die man auseinander geben konnte, hatte dann bei jetzt früher und bei jetzt bei dieser Harriet Powers auch eine stark religiöse Bedeutung, aber auch eine künstlerische. Also das, ich, wie gesagt, habe keine Ahnung davon, mache es auch nicht, interessiere mich aber nur dafür. Was man halt sich nicht immer bewusst macht, ist, wie lange Frauen der Zugang nicht nur zum Theologiestudium, sondern auch dem Kunststudium verwehrt war. Ja. Und der Zugang öffnete sich zunächst über kunsthandwerkliche Ausbildungsstätten. Und das war ganz stark, ging es da um, ging es über Textilkunst.
Ja.
Also das Kilten, das Weben, auch das Weben von Kunstteppichen. Das geht ein bisschen zurück zu den alten Nonnen und im Mittelalter, die ja dann, ich weiß nicht, ich sag das Wort Paramentik dir was?
Nee.
Dann kannst du das jetzt nämlich schön erklären. Das wollte ich nämlich gerne, dass ich auch mal was erkläre. Damit ich jetzt auch mal was erkläre. Nein, das ist eine eigene Kirchenkunst. Paramente nennt man die, Textilien, die von Kanteln oder Altären hängen und die unterschiedlich farblich gestaltet sind, je nachdem, in welchem Kirchenjahreszeitraum man sich befindet, zu Weihnachten anders als im Sommer und mit bestimmten Symbolen natürlich verbunden ist. Und das ist eine alte Kunst, die geht bis eben ins Mittelalter zu den Nonnenklöstern und ist, da findet man heute jetzt moderne Paramentik, total avancierte Geschichten. Es hat also auch eben immer was mit, auch mit Emanzipation und eben mit auch künstlerischem Selbstausdruck zu tun.
Mhm. Ja, total. Das sieht man ja auch einfach in der teilweise bisschen künstlichen Trennung zwischen Handwerk und Kunst, also weil natürlich, wenn ich einen Pulli stricke, hat das natürlich auch nicht nur einen künstlerischen, also sondern auch ein Gebrauchswert, weil es ein Kleidungsstück, was man tragen kann und es ist natürlich, oder genau so. Aber das ist, sieht man ja viel bei diesen, vor allen Dingen bei diesen Textilkünsten, die halt einfach weiblich besetzt sind und waren auch, dass das ja lange nicht als Kunst anerkannt wurde oder auch immer noch wird, sozusagen, obwohl es ja auch viele KünstlerInnen gibt, die halt auch stricken als Tool für Kunst benutzen. Genau, und das ist natürlich auch irgendwie so eine Trennung einfach.
Ja, ist ganz interessant. Genau, es geht dann auch um eine Veränderung auch nochmal des Kunstverständnisses. Also jetzt gibt es so eine berühmte zeitgenössische Künstlerin Rosemarie Trockel, eine Freundin von uns, Annette Streil, die strickt Gebäude nach, einen wunderbaren gestrickten Berliner Fernsehturm hat sie gemacht und vieles andere. Oder jetzt war ich in Hannover in der Kästner-Gesellschaft, da gab es eine Ausstellung von Colleen Smith, die strickte nicht, aber die machte so mit so Textilien, so Fahnen, Flaggen, ganz interessant. Und dadurch wird ja diese Trennung von hier Kunsthandwerk, Gebrauchswert, dort Kunstwerk, Autonomie, Aura aufgehoben. Auch interessant kommt es aber von der anderen Seite, nämlich durch den Zugang von Indigenen oder, was heißt Indigen? Jeder Mensch ist ja irgendwie indigen, das ist ja Quatsch, aber von Menschen, die eigentlich keinen Zugang zur Kunstwelt haben, also afrikanische Weberinnen, nordamerikanische First Nation Textilkünstler. Also kommt nochmal von der Seite richtig was dazu.
Ja, total. Da sieht man das natürlich auch, dass das schon auch so diese Arbeit mit Textilien, ja, sei es in Form von Weben, Stricken, Häkeln, wie auch immer, irgendwie auch was total Altes ist, was irgendwie die Menschheit schon ewig lange gemacht hat und auch schon ewig lang in einer, auf jeden Fall auch noch einer sehr künstlerischen Art und Weise und total viel Ausprägung ist auch so von kulturellen Gegebenheiten. Also das sieht man dann ja auch vor allem, wenn man irgendwie ja diese indigene Kunst anguckt. Ja.
Ein sehr schönes Stück habe ich dir mal geschenkt. Der aus Nigeria stammende Künstler Emeka Ogbo hat so einen eigenen Stoff weben lassen mit so Corona, da kommen wir wieder zu Corona-Symbolen. Und da hatte ich ein Projekt mit ihm, da habe ich ihm geholfen und zur Belohnung hat er mir das geschenkt. Und weil ich so nett bin, habe ich es dir geschenkt. Ich hoffe, du hältst es gut in Ehren. Zwei Assoziationen zum Schluss. Das eine ist, du hast mir mal einen, vor gar nicht so langer Zeit, deshalb bin ich auch auf das Thema gekommen, einen sehr schönen Text geschickt von einer englischen Dichterin, Gwyneth Lewis. Und die bezieht sich auf eine Aktion 2009. Da hat die Poetry Society ein riesiges Strickgedicht verfasst und gestrickt. Und da schreibt sie in einem Text, vergleicht sie das Stricken und das Dichten, das Herstellen eines Textils und das Herstellen eines Textes, Text und Textil. Und sie hebt dann noch mal mehr ab auf so bestimmte Dinge von Rhythmus oder dass man in eine bestimmte Form von Trance kommt. Kannst du das nachvollziehen oder ist dir das ein bisschen zu überanspruchsvoll?
Ja, ich fand den Text ja total spannend, deswegen habe ich ihn dir auch geschickt, weil ich dachte, das ist irgendwie eine schöne Connection von uns beiden. Und ich konnte das voll gut nachvollziehen, weil ich finde, man merkt ja auch irgendwie in der deutschen Sprache gibt es ja auch total viele Wörter, die irgendwie mit dem Stricken oder auch Textilindustrie irgendwie verbunden sind, so wie das, weißt du, verwoben oder so. Das sind ja irgendwie Assoziationen, die dann auch sprachlich
einen
direkt
Faden in die Hand kriegen.
Genau, also die dann direkt irgendwie auch sprachlich irgendwie direkt Assoziationen schon sind. Und ich finde auch, dass wenn man sich irgendwie ein Strickstück anguckt, wie die Maschen ineinander gehen, dass ich die Assoziation, also ich habe davor gar nichts da nicht drüber nachgedacht, aber als ich das gelesen habe, war ich so, ja, das sehe ich eigentlich total, dass das eine Ähnlichkeit ist, wie ein Text so gebaut wird, vor allen Dingen ein Gedicht, wo irgendwie die Wörter nochmal manchmal auch vielleicht auch loser miteinander verbunden sind, aber doch irgendwie miteinander verbunden sind und dann ein Ganzes ergeben und halt auch in so einen Fluss kommen. Ich finde, das ist auch ein Gefühl, was Gedichte oft bei mir auslösen, dass es halt so, ja genau, so ineinander fließt. Und ich finde, das ist irgendwie beim Stricken halt auch so oder beim fertigen, gestrickten Stoff. Und genau, auch der Prozess, also ich schreibe keine Gedichte, aber stelle ich mir manchmal auch ähnlich vor, weil man halt sozusagen Masche für Masche und dann, wenn man das Kleine sieht, also genau, ist das irgendwie nur ein einzelnes Wort und eine einzelne Masche, aber dann im Großen und Ganzen ergibt es halt ein fertiges Stück. Und genau, diese Mischung aus so sehr bedacht, aber dann halt auch irgendwie entwickelt es wie ein Eigenleben, wenn es sozusagen so zusammenkommt, ja.
Dann fand ich natürlich zum Schluss, muss ich dann noch auf das Thema Religion umstricken. Das will ich jetzt nicht überstrapazieren, aber es war ganz lustig. Ich erzählte einer Kollegin aus dem Denkmalschutz von unserem Thema, die strickt nämlich auch. Und sie erzählte mir von ihrer Lieblingsvision. Wir arbeiten gerade zum Thema Umformung von Kirchen. Was macht man mit Kirchen, die man vielleicht nicht mehr nur für den Gottesdienst braucht? Und sie hat den Traum einer Strickkirche, eine Kirche, die man so bestrickt. Mal sehen, ob das mal was wird. Man hätte ja viel Fläche, um was aufzuhängen. Aber nochmal zu dem Thema Meditation. Also du hast am Anfang und zwischendurch ein, zwei Mal davon gesprochen, was Stricken mit, jetzt nicht mit Religion im strengen Sinne, aber doch mit so einer spirituellen Ebene zu tun hat. Und du hast genannt das Stichwort Wiederholung. Mhm. Das ist ja total wichtig für alles, was mit Ritus zu tun hat. Es geht um Wiederholung. Es geht um eine Verlangsamung. Es geht darum, dass man besonders aufmerksam wird und dabei aber auch manchmal in so einen Zustand des nicht mehr Nachdenkens kommt.
Ja, genau. Also das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja.
Ich kann es gut beschreiben.
Genau, aber das ist halt auch genau das, was ich auch schon davor mit so Entschleunigung oder so gemeint hatte. Dass es halt genau das ist, man wiederholt etwas, was so sehr repetitiv ist und dadurch ist man irgendwie aufmerksam, aber muss gleichzeitig nicht nachdenken. Und es reicht schon einfach dieses Stricken, also zu stricken zu machen sozusagen. Und man muss gar nicht mehr über andere große Sachen nachdenken, aber es ist trotzdem genug irgendwie entertained oder genug irgendwie ausgefüllt.
Ja. Das ist interessant, weil es einfach ein Gegenmodell ist zu jetzt einem rein intellektuellen Lebenszugang, wie ich ihn manchmal auch habe, dass man immer über irgendwas nachdenken und arbeiten muss. Muss man gar nicht. Man kann einfach da sein. Das sind jetzt so mystische Begriffe. Jetzt wollen wir keine Mystik des Strickens beschreiben. Das ist ja viel zu viel. Aber in dieser Mystik steckt ja manchmal was ganz elementar Einfaches. Man kann einfach da sein und das Leben und das reicht auch schon. Man muss nicht furchtbar dann anstrengende Bücher schreiben oder tolle Gedanken sich machen. Man kann einfach da sein. Man kann zugleich dabei tätig sein. Das Leben erfüllt sich in einem Tun. Das muss aber auch nicht immer aufregend sein, erfolgreich, sensationell neu. Und das steht dann halt gegen so eine Konsumaufmerksamkeitskultur, wo ständig was Neues kommen muss, sondern man kann einfach wieder und wieder und wieder dasselbe tun. Und da fand ich, wie du das beschrieben hast, oder wie ich es mir vorstelle, dass da sozusagen Grundelemente von dem wirklich werden, was jetzt bei der Mystik jetzt ein ganz dolle und exzeptionell ist, aber eigentlich was ganz gut Menschliches ist.
Ja, total.
Kleine Kontrollfrage. Gibt es auch etwas, das dich beim Stricken total nervt, ärgert oder frustriert?
Ja, also davon bleibt es natürlich nicht aus. Also das, was immer wieder passiert und total nervig ist, ist, wenn sich die Wolle verheddert. Das ist super frustrierend. Das passiert vor allem oft irgendwie am Ende vom, wenn es Knäuel so irgendwie weniger wird und dann einfach nicht mehr so die Festigkeit, also nicht mehr so eng gewickelt ist. Und wenn sich's dann verheddert und sich einknotet und man sich fragt, wie kann ein Faden, der einfach nur liegt, sich so doll verknoten, dass man es nicht mehr auseinanderkommt. Da greife ich auch häufiger mal zur Schere, weil ich einfach zu frustriert bin, das alles auseinander zu friemeln. Das ist super frustrierend. Und natürlich ist es schon auch mir häufiger passiert, dass man irgendwie lange Zeit an was arbeitet und dann währenddessen macht es auch total Spaß und dann ist es fertig und man ist so, oh, toll. Und dann sieht man es an und ist so, oh, irgendwie gefällt mir das jetzt überhaupt nicht. Und es ist auch schwierig, dann mit dieser Frustration umzugehen, weil man ja trotzdem so viel Arbeit da reingesteckt hat. Und dann ist es so, ja, das passiert auf jeden Fall auch. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die mich unterschiedlich, auf unterschiedliche Weise nerven, aber die auf jeden Fall sehr anstrengend sind. Und man muss auf jeden Fall auch, also ich bin nicht so eine perfektionistische Strickerin, was, glaube ich, sehr gut hilft, weil man dann einfach mehr Sachen, auch wenn man Fehler macht, vor allem am Anfang oder auch jetzt immer noch, einem Fehler unterlaufen, man die einfach irgendwie übergeht und dann denkst, ach, irgendwie kriege ich ja schon wieder gefixt und sonst irgendwie so ein bisschen hingemogelt. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch, weil man sonst auch noch sehr viel schneller frustriert sein kann, weil es halt auch tatsächlich einfach gerne, ich habe das Gefühl, man kann sehr schnell so die Basics auf jeden Fall lernen, aber es ist ein kontinuierlicher einfach auch Lernprozess und man wird einfach kontinuierlich besser und dann gibt es aber auch immer einfach Punkte, wo man einfach nicht versteht, was die Anleitung da gerade von einem will oder wie genau diese Technik jetzt funktioniert. Braucht man auf jeden Fall auch manchmal ein bisschen einen langen Atem.
Und natürlich auch Austausch im Strickclub.
Ja.
Jetzt zum Schluss eine ganz praktische Frage, sind wir schon gerade eigentlich. Aber wenn jetzt jemand uns zugehört hat und sagt, das will ich aber auch mal ausprobieren, damit ich in diesen mystischen Flow des der Strickerfüllung komme. Wie fängt man am besten an? Was würdest du raten, wenn jemand das noch nie gemacht hat, aber vielleicht jetzt gerade Lust bekommen hat?
Also ich finde, Stricken ist ein total visuelles Lernen. Es gibt natürlich auch ganz viele tolle Bücher, wo auch vieles beschrieben ist. Das hilft mir oft nicht so gut. Es gibt auf YouTube wirklich immens viele Videos, die alles erklären, was das Erdenkliche mit dem Stricken zu tun hat. Und genau, da merkt man auch einfach, dass Stricken auch eine erlernte Technik ist, die halt auch weitergegeben wird von Mensch zu Mensch. Und das ist halt mit YouTube total einfach zu erreichen. Und deswegen würde ich einfach erstmal irgendeine Wolle kaufen. Da muss man jetzt auch noch keine besondere Wolle, also.
Und einfach mal einen Schal stricken.
Genau, oder einfach erstmal genau rechte und linke Maschen lernen. Das sind so die beiden Basic-Sachen, die man braucht. Und wenn man das einigermaßen im Gefühl hat, dann bin ich auch der Überzeugung, dass man relativ schnell eigentlich ungefähr alles stricken kann, was man möchte. Das heißt, man muss nicht irgendwie erst 20 Jahre Schal stricken und darf dann sich an was Schwierigeres wagen. Aber genau, YouTube ist wirklich eine super niederschwellige Art, dort schnell die Techniken zu lernen.
Sehr schön. Also ich habe viel gelernt, liebe Feline. Das war sehr interessant. Vielleicht fange ich auch mal mit dem Stricken an und bin dann weniger nervös.
Ja, das wäre richtig toll.
Vielen Dank.